Wir sind immer noch in der Geschichte der König Israels. Ich hatte schon letzte Woche versprochen, dass es wieder interessante Entdeckungen gibt. Es wird uns ja gesagt, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist, uns zu belehren und uns zu verbessern. Und so ist eben auch alle Weisheit, die wir für unser Leben brauchen, im Wort Gottes zu finden. Es ist so viel, dass man immer nur Häppchen überhaupt vernünftig zu sich nehmen kann. Deswegen bemühen wir uns nicht, alles in einmal reinzupacken, sondern so abschnittsweise weiterzugehen. Aber es lohnt sich, das sich immer zu notieren, weil wir dadurch eine Gewohnheit entwickeln, das Wort Gottes sorgfältig zu lesen und nicht nur sonntags bei der Predigt, sondern in unserem Alltag Lehre und Weisheit von Gott zu kriegen. Wir lesen weiter im zweiten Buch der Könige, Kapitel 15. Und ich lese einmal ab Vers 22. Und Menachem legte sich zu seinen Füßen, das ist so dieser biblische Ausdruck für ist gestorben, und sein Sohn Bekachja wurde an seiner Stelle König. Kapitel 15, ab Vers 22. Im 50. Jahre Asaias, des Königs von Juda, wurde Bekachja, der Sohn Menachems, König über Israel in Samaria und regierte 2 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Gegen ihn verschwor sich Pekach, der Sohn Remaljas, einer seiner Offiziere, und erschlug ihn in Samaria. In dem Palast des Königshauses außerdem den Argob und den Arje. Mit ihm waren 50 Mann von den Söhnen der Gilgatiter. Und er tötete ihn, wurde an seiner Stelle König. Ich mache mal einen kleinen Schnitt hier. Wir hatten ja letzte Woche schon von Pekachia gehört. Wieder interessant ist der Name. Pekachia bedeutet, Gott ist erhöht. Aber dieser Name hindert den Mann überhaupt nicht daran, laut und Böses zu machen. Er ist trainiert von seinem Vater. Und ich sage das mal als Warnung für uns Eltern. Es nützt nichts, wenn wir unseren Kindern schöne Namen geben, wenn wir sie nicht gleichzeitig lehren, in den Wegen Gottes zu laufen. Natürlich trifft jeder eine eigene Entscheidung, aber das Vorbild der Eltern ist wie immer das Wichtigste, das Entscheidendste. Und der Vater von Bekachja, Menachem, war ein erfolgreicher, sehr erfolgreicher König. Aber auch von ihm heißt es, er tat, was böse war in den Augen Gottes. Und so wie Menachem an die Macht gekommen war, nämlich indem er seinen Vorgänger einfach erschlägt, so trifft es dann später seinen eigenen Sohn. Er wird wiederum erschlagen. Auch da habe ich letzte Woche darauf hingewiesen, Gott hat gesagt, wer eines Menschen Blut vergießt, durch einen Menschen soll sein Blut vergossen werden. Es gibt wenig Dinge, die so ernsthaft sind, wie jemanden zu ermorden. Da sagen viele Leute, gerade hier in Deutschland, Gott sei Dank, wenigstens mit dieser Sünde habe ich nichts zu tun. Aber Jesus verschärft das und sagt, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Im Gesetz heißt es, dass der Versuch ist strafbar bei manchen schweren Verbrechen. Und Gott sieht es noch schärfer. Nicht erst der Versuch, sondern schon die entsprechende Haltung macht uns bestimmter Sünden schuldig. Sodass am Ende diese nüchterne Erkenntnis bleibt, dass wir aus unserer eigenen Kraft nicht den Ansprüchen Gottes genügen können, sondern zu jeder Sünde fähig sind. Auch die nettesten. Denn ich kenne niemanden, den ich wirklich in bestimmten Fällen voll Hass, mit Hass erfüllt wird. Dabei ist Hass für sich gesehen noch nicht eine schlimme Regel. Weil wir sollen die Sünde hassen. Aber wenn sich unser Hass gegen Menschen richtet, dann wird es gefährlich. Und es gibt viele Gründe, Menschen zu hassen. Ich wirklich, das meine ich ganz ernst. Es gibt so schreckliches Verhalten, dass es wahnsinnig schwierig wird, die Sünde vom Sünder zu trennen. Welche Lösung gibt es dann?
Sich von den Menschen zu trennen, wenn es schrecklich ist.
Natürlich. Wir müssen uns von solchen Menschen, die so Böses sind oder so Böses tun, entfernen. Ihr Böses wird nicht gut dadurch, dass wir sie nicht hassen, aber wir sollen sie der Rache Gottes unterstellen. Also nicht wir sind eben die Bestrafung, sondern Gott selber. Die Person, also die Hand Gottes gibt. Diese Situation erleben wir hier bei diesem Bekachia. Sein Vater, der schon so viele und so sehr lange, mehr als 40 Jahre lang Böses getan hat, stirbt auf natürliche Weise. Aber sein Sohn, der diesen Weg fortsetzt, wird getötet. Es ist manches Mal so, dass das Böses erst reif werden muss. Und den, der damit groß wird, noch nicht trifft. Aber es bleibt in seiner Familie. Deswegen finden wir in der Bibel unter den Männern Gottes ganz hervorragende Beispiele, wie man auch mit der Schuld der Väter umgeht. Wir lesen zum Beispiel beim Propheten Daniel, dass er stellvertretend die Sünden seines Volkes bekennt vor Gott. Ich empfehle einmal in Ruhe, ich denke Kapitel 9 durchzulesen, als Hausaufgabe. Da ist ein ganzes Kapitel lang im Gebet niedergeschrieben, wie der Prophet Buße tut, umkehrt, damit wirklich die Tür öffnet, dass Gott wieder gnädig ist. Wenn jemand weiß, dass seine Eltern, Großeltern, vielleicht auch noch Urgroßeltern Schuld auf sich geladen haben, und ich meine wirklich solche konkreten Dinge wie jemanden zu ermorden oder im Krieg an Gräueln teilgenommen zu haben oder die Ehre und Würde von Schwächeren genommen haben, der sollte das wirklich vor Gott aussprechen und diese Schuld auch stellvertretend bekennen, damit diese Strafe nicht auf denjenigen selbst oder auf seine Kinder fällt. Weil nur wenn wir umkehren, und das betrifft viele andere Dinge auch natürlich, Zauberei und Ungehorsam gegenüber Gott, das sind viele, viele Dinge. Erst wenn jemand so praktisch umkehrt, sein Leben wegwendet aus solcher zerstörerischen Tradition, wird die Tür zum Guten auch für die nächsten Generationen frei. Das finden wir nicht bei Bekachia nicht. Und dann lesen wir weiter in Vers 25, gegen ihn verlor sich Pekah, der Sohn Remalias, einer seiner Offiziere. Und die übrige Geschichte Bekachias in 26, und alles, was er getan hatte, siehe, das ist geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel. Im 52. Jahr Asaias des Königs von Juda wurde Pekach, der Sohn Remalias, König über Israel in Samaria und regierte 20 Jahre. Und wenn wir wieder lesen, also wieder einmal beachten, was dieser Name bedeutet, ganz ähnlich wie Bekachia ist derjenige, der ihn erschlägt. Die Namen sind ganz ähnlich. Im Namen Bekachia ist der Name Gottes, Yahweh, noch enthalten. Das heißt, Bekachia bedeutet, Gott hat geöffnet. Bei Bekach wird der Name Gottes weggelassen. Das heißt dann nur noch, hat geöffnet. Und dann ist man geneigt, was anderes an die Stelle Gottes zu setzen und sagen, er hat Tür und Tor dem Bösen geöffnet. Und dieser Mann, immerhin 20 Jahre lang König von Israel, hat eine Besonderheit. Wir lesen einmal ein paar Dinge von ihm. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. 28. In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglath-Pileser, der König von Asso, und nahm Ion ein und Abel mit Beth-Maaka und Januach und Kedesh und Hans und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner gefangen fort nach Assyrien. Und Hoshea, der Sohn Elas, machte eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remalias, und erschlug ihn und tötete ihn. Und er wurde an seiner Stelle König im 20. Jahre Jotams, des Sohnes Usias. Und die übrige Geschichte Pekachs und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel. Also 20 Jahre Herrschaft, ganz kurz nur beschrieben, er tat, was böse war. Ich sage 20 Jahre Schreckensherrschaft. Wir werden gleich aufhören. Und dann endet er genauso, wie er mal angefangen hat. Nämlich durch Totschlag. Hier ist das einzige Mal, wo dieser König bei seinem merkwürdigen Namen genannt wird. Wer die Bibel kennt, ich frage jetzt mal, ob jemand so besonders im Alten Testament ist, wo finden wir noch von ihm Berichte? Schade. Ich sage wirklich schade, wenn er nicht von Kind an die Bibel ernsthaft liest. Ich komme Gott sei Dank aus einer Gemeinde, wo wir von klein an die Bibel gelesen haben. Viel intensiver noch als hier. Als Kind fand ich das manches Mal ganz schön viel. Aber ich merke seit 40 Jahren, dass dadurch die Bibel in meinem Inneren verankert ist. Und sofort, wenn ich diese Verse lese, weiß ich, es gibt. Genau. Immerhin. Es gibt, in vielen Bibeln gibt es solche Fußnoten unten drunter. Und da sollte dem Prophet Jesaja angegeben werden, und zwar hauptsächlich Kapitel 7, wenn ich das richtig habe. Ja, natürlich, also im Kapitel 1, da wird ja die Zeit Jesajas, also wann er prophetisch geredet hat, aufgeführt. Aber die Stelle, die ich meine, findet sich im Kapitel 7. Und es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remalia, der König von Israel nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es. Aber er konnte nicht gegen es kämpfen. Jesaja 7, Vers 1. Das heißt, dieser Pekach, von dem im Buch der Könige nur so wenig berichtet wird, hat in diesen 20 Jahren einen schlimmen Bruderkrieg geführt, zusammen mit den Syrern. Und dann lesen wir weiter, Vers 2, als nun dem Haus David gemeldet worden, Syrien hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja, geh doch hinaus, dem König Ahas entgegen, du und dein Sohn Schiajaschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiles zur Straße des Walkerfeldes und sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln oder Holzstücken, ja, diesen qualmenden Holzstümpfen, nämlich vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remalias. Weil Aram, also Syrien, Böses gegen dich beschlossen hat, ebenso wie Ephraim und der Sohn des Remalia, indem sie sagen, lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen und es für uns erobern und dort den Sohn des Tabeel zum König machen, so spricht der Herr Jahwe. Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen, denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin und noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen, dann ist es kein Volk mehr. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn des Samaria. Wenn ihr mir nicht vertraut, dann habt ihr keinen Bestand. Und dann kommt ein prophetisches Wort, das geht auf Jesus hin, und zwar Vers 14. Was ist euch in diesen Versen, ich sage mal bis Vers 10, aufgefallen?
Ja, dass plötzlich hier Ephraim vorkommt. Also eigentlich ist Ephraim
ja das ist nicht der entscheidende Punkt.
Das ist der Punkt.
Ganz genau.
Sohn des Remalia.
Genau. Es wird der Name Pekach gar nicht mehr genannt. Er wird dreimal von Gott durch den Propheten Jesajas nur noch als der Sohn des Remalia bezeichnet. Was bedeutet das?
Hier stand nämlich was anderes. Und zwar, ich beziehe mich auf 9, ne? Jesaja 9. Da steht nämlich am Ende, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht.
Ja, das ist geschuldet dem Hebräischen. Dieses glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht, das sind nur zwei Worte. Dieses glaubt ihr nicht, bleibt ihr nicht, das glaubt und bleibt ist der Versuch, das ein bisschen im Deutschen zu sagen. Ja, also haltet ihr mich nicht für zuverlässig, dann habt ihr keinen Bestand. Das ist die wörtliche Übersetzung. Luther hat dieses geprägt mit diesem Glaubt bleibt, um diese Ähnlichkeit im hebräischen Urtext deutlich zu machen. Kann man sich auch gut merken. Ich weiß, dass allerdings Menschen, die zum Grübeln oder zur Depression neigen, an solchen Versen, an solchen, ich sage mal, Schlagworten regelrecht gescheitert sind. Ich komme zurück auf meine Frage. Wenn der Name Pekachs von Gott nicht mehr genannt wird, was bedeutet das? Also nicht nur im Deutschen, was es im Urtext, im hebräischen Urtext ist. Wir haben denselben Sachverhalt bis heute eigentlich überall auf der Welt. Man nennt es persona non grata. Wenn man mit jemandem fertig ist, dann benutzt man seinen Namen nicht mehr. Wer die Nachrichten verfolgt hat, der hat vielleicht gemerkt, dass zum Beispiel als dieser Leiter der russischen Opposition Nawalny, der hier in Deutschland, also der dort einen Mordanschlag, auf den Mordanschlag in Russland getötet worden ist und der in Deutschland in der Klinik gerettet worden ist, dass der in den russischen Medien nicht ein einziges Mal mit seinem Namen genannt wurde, sondern der Bürger, der Mensch. Ja, es wurde immer in der Umschreibung gewählt. Man hat niemals irgendwann gesagt, Herr Nawalny oder so. Und so gibt es viele Personen, die man damit, also deren Bedeutung man schmälern will, indem man sie nicht mehr einbezieht, ihre Bedeutung schmälert, also kaputt machen. Deswegen redet keiner in der Regierung mehr von Herrn Sarrazin. Er war ein Senator in Berlin. Er hat eine abweichende Meinung gegenüber seiner Partei. Also versucht man jeden Hinweis auf ihn zu vermeiden. Und wenn man das muss, dann sagt man das ehemalige Mitglied, aber sagt den Namen trotzdem nicht. Das heißt, man behandelt jemanden so, wenn man fertig mit ihm ist. Und dass Gott hier nicht mehr den Namen Pekachs benutzt, zeigt, dass er fertig mit ihm ist. Wirklich, ich hoffe, dass es nicht bei jemand von uns mal so weit kommt. Es gibt nur einen Weg daraus. Den Gott muss mit uns fertig sein, weil wir sind nicht besser als Pekach. Wir sind nicht passend für ihn. Was ist der Weg?
Am Kreuz gestorben. Das ist das Einzige, was mir einfällt.
Das ist nicht ganz falsch, aber ganz praktisch. Gott ist mit uns und auch mit unserem Namen ans Ende gekommen, indem wir auf den Namen Jesu Christi getauft werden. Das ist ja der Grund, warum wir im Namen von Jesus Christus etwas beten. Das ist keine religiöse Formel, sondern ich komme nicht als Frank oder du als Christine oder als Simone oder sonst jemand, sondern wir kommen als die, deren Leben und Namen beiseite gesetzt wird und ersetzt wird durch das Leben von Jesus Christus. Und das ist auch der einzige Grund, warum Gott uns annehmen kann. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Und dessen Leben müssen wir uns aneignen. Das geschieht wie?
Indem wir das Leben.
Vergebung. Durch den Glauben. Das ist ein Geschenk. Das ist allen angeboten. Aber nur für die nutzbar, die das auch nehmen. Das ist, als ist auf der Bank ein Konto eingerichtet. Das ist auf den Namen eines anderen. Aber wir sind zeichnungsberechtigt. Ich nutze fast jeden Tag so ein Konto. Das Vereinskonto ist nicht meins, aber ich darf zeichnen. Und damit wird das, was dort ist, verfügbar. Kann das genutzt werden? Braucht eine einzige Bedingung, dass ich ein treuer Verwalter bin. Und so funktioniert Glaube an Jesus Christus. Dass das, was Gott zur Verfügung stellt und was auf den Namen Jesu ausgestellt wurde, von uns benutzt wird, indem wir unser Leben in den Tod geben und das von Jesus Christus annehmen. Schwierig?
Nee, weil es besser ist. Viel, viel besser.
Ja, und trotzdem angefochten. Schwierig deswegen, weil diese Realität jeden Tag vom Teufel angegriffen wird, der versucht, uns auf uns selber zurückzuwerfen. Und wenn ich dann wieder dastehe als Frank oder Pekach oder wer auch immer, dann bleibt nur der Tod. Aber ihr Lieben, diese Wirklichkeit, wenn wir denn einmal hineingetreten sind und da drin bleiben, ist total real. Es gibt nichts Echteres auf der Welt. Das Ergebnis ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum wir immer wieder das Wort Gottes brauchen. Und warum schon das Alte Testament voller Evangelium ist. Und warum der Apostel Paulus uns ermahnt, dass wir alle prophetisch reden sollen. Weil wir dann Gottes Sicht über die Situation dieser Welt kriegen und sogar verkünden können, wenn wir es denn haben. Das ist nicht eine Sache, die man aus eigenem Willen hervorbringt. Es braucht aus meiner Erfahrung zwei Dinge dazu. Vollsein des Wortes Gottes und warten auf Gott. Und zwar nicht passiv warten, sondern aktiv warten. So wie ein Lehrling, der wartet, dass der Lehrmeister ihm den nächsten Auftrag gibt. Ich stehe jetzt hier mit Händen in der Tasche. Das war eine Sache, die hat mein Lehrmeister ganz praktisch mir damals ausgetrieben. Und nicht nur mir, sondern allen Lehrlingen, allen Azubis. Wehe, wenn ihr da steht und eure Hose festhaltet. Die Hände sind zum Arbeiten. Und wenn ihr schon nichts macht, dann soll es wenigstens aussehen. Ja. Vielleicht hört sich das blöd an. Aber sogar diese Haltung, wenn es so aussieht, ist hilfreich. Weil ich dann im Moment der Ruhe trotzdem aufmerksam bin. Sag mal, den Bauarbeiter, der warten muss. Ich war Bauarbeiter. Hände in den Taschen war verboten. Auf die Schaufel abstützen war auch verboten. Das hieß dann, bist du ein Arbeiterdenkmal? Bleibt nur ein Weg. Aufmerksam zu sehen und zu hören, was es trotzdem zu tun gibt. Das, Gott sei Dank, hatte ich von meinem Vater gelernt. Und so versuche ich das bis heute beizubehalten. Und ich bitte dringend, wirklich, gerade die jungen Leute, gestattet euch nicht Bequemlichkeit oder Faulheit. Es ist normal, es gibt Pausen. Bleibt wachsam. Und ich komme zurück auf den Propheten Jesaja. Der redet nicht einfach Zeug, wenn Gott ihm nichts gesagt hat. Er redet dann, wenn Gott zu ihm geredet hat. Und was Gott zu ihm geredet hat. Und das ist manchmal extrem präzise. Und die Bibel überliefert uns das. Er hat ihm genau gesagt, geh bis zum Ende der Wasserleitung gegenüber von dem und dem Feld und rede dort zu dem König. Und wenn uns solche Details gesagt werden, dann zeigt uns das, wie präzise das Wort Gottes ist. Dass wirklich jedes Wort seine Bedeutung hat. Und deswegen liebe ich das, weil es nichts anderes gibt, was so interessant ist und so voller Kraft und Weisheit. Und was gibt es Besseres, als Prophet Gottes in dieser Welt unterwegs zu sein? Das war ein vergleichsweise einfacher Mensch. Hatte Familie und Kinder, nimmt seinen Sohn mit. Hat ihm übrigens einen ganz interessanten Namen gegeben. Dieser Doppelname, der ist da aufgeschrieben, das heißt, der Rest des Volkes wird umkehren. Ein Name wie eine kleine Predigt. Wenn er ihn gerufen hat, dann hieß das gleichzeitig, das Volk soll sich zu Gott wenden. Ich wünschte, unser Alltag ist genauso voll Verkündigung. Wir müssen nicht Leuten fromme Sachen um die Ohren hauen. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, wird es tausend Gelegenheiten geben, wo man sein Wort, wo man seine Botschaft einfach weitergibt. Und es ist Gottes Sache, diesem Wort Kraft zu verleihen. Und es ist Sache derer, die hören, ob sie das Wort Gottes ernst nehmen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Viele lassen sich dadurch blockieren, indem sie auf den Gedanken achten und sagen, dass die hören sowieso. Und die machen sich lustig über dich. Und wenn, lass es sich lustig machen. Es wird so viel Blödsinn auf der Welt gebracht. Und es findet sich immer jemand, der glaubt. Und andere lachen über den Blödsinn natürlich. Dann sollten wir doch das Wort Gottes weiter sagen können. Ob andere lachen oder glauben. Und damit sind wir schon beim letzten König Israels. Hosea. Den behandeln wir nächste Woche. Das ist derselbe Name wie Joshua und eingedeutscht oder griechisch Jesus. Und ich verrate schon mal so viel. Das ist auch nichts Gutes von diesem Mann gekommen. Mich erinnert das an etwas, was auch für unsere Zeit vorausgesagt ist. Dass nämlich, bevor Jesus Christus wiederkommt auf diese Erde, falsche Christusse sein werden. Und deswegen lesen wir im Neuen Testament an mehreren Stellen vom Antichristus, der vorgibt, von Gott gesandt zu sein und dessen Vater der Teufel ist. Und ich fürchte, dass das damals wie eine Art Vorschatten ist auf das, was kommen wird. Das genaue dann in der nächsten Woche.